Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. Fremde Töne aus Italien. Eine neue europäische Legislaturperiode hat Premierminister Giuseppe Conte angekündigt. Er ist beauftragt, eine neue Regierung zu bilden aus Sozialdemokraten und den europaskeptischen Fünf Sternen. Kann das gut gehen und kann sich Brüssel wirklich auf eine bessere Zusammenarbeit freuen? Das kann ich gleich besprechen mit Guntram Wolf von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. In Großbritannien steht Boris Johnson nach seinem Coup mitten in einem Shitstorm. Erste Parteigenossen sind bereits zurückgetreten von ihren Ämtern. Und Kampf gegen das Waldsterben. Agrarministerin Klöckner hat Aufforstung und Nothilfen angekündigt. Soweit die wichtigsten Themen dieses Tages hier in dieser Sendung im Deutschlandfunk. Arrivederci a prestissimo, auf baldigstes Wiedersehen. So hat sich Italiens Ex-Innenminister und Chefpopulist Matteo Salvini heute verabschiedet. Denn er ist sich sicher, das neu zu spielende Bündnis zwischen Fünf Sternen und Sozialdemokraten wird nicht von langer Dauer sein. Das wird man sehen. Fest steht zumindest, der amtierende Premier soll eine neue Regierung bilden und Salvini findet sich vorerst auf der Oppositionsbank wieder. Aus Rom, Nina Amin.
Nachdem Ministerpräsident Giuseppe Conte am Vormittag von Italiens Staatspräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hat, drückt der parteilose Jurist aufs Tempo. In den kommenden Tagen werde er seine Ministerliste vorlegen, kündigte der 55-Jährige selbstbewusst an. Italien habe keine Zeit zu verlieren. Sein Ziel sei es, die aktuelle Krise in eine Chance zu verwandeln. Ich will gleich klarstellen, es wird keine Anti-Regierung sein, sondern eine Pro-Regierung. Für das Wohl der Bürger, für die Erneuerung des Landes, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, für eine gerechtere, solidarischere und sozialere Nation. Conte bekannte sich in seiner kurzen Rede ausdrücklich zur Europäischen Union. Als eine der wichtigsten Aufgaben nannte er, den kommenden Haushalt auf solide Beine zu stellen und somit die drohende Mehrwertsteuererhöhung für Italien abzuwenden. Um das alles in kurzer Zeit zu schaffen, heißt es, alle müssen an einem Strang ziehen. Keine leichte Aufgabe, die der Ministerpräsident sich vorgenommen hat. Denn die beiden neuen Regierungspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Demokratische Partei, waren vorher politische Gegner, haben sich lange Zeit erbittert bekämpft. Auffällig war, dass Conte in seiner kurzen Rede ein großes Streitthema der beiden Parteien wegließ. Wie geht das Land künftig mit Migranten und Flüchtlingen um, die über das Mittelmeer kommen? Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio machte schon vor ein paar Tagen deutlich, die zusammen mit der Lega beschlossenen Gesetze für mehr Sicherheit an Italiens Grenzen werde er nicht rückgängig machen. Dabei geht es unter anderem um hohe Strafen für Organisationen, die in Seenot geratene Menschen ohne offizielle Erlaubnis nach Italien bringen. Genau diese von Ex-Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini vorangetriebenen Gesetze lehnen die Demokraten aber ab. Ein weiterer Disput könnte es über den Posten des Vizepremiers geben. Fünf-Sterne-Chef Di Maio soll mit dem Amt liebäugeln. Da die Partei aber schon ihren Wunschkandidaten Conte bei den Sozialdemokraten durchsetzen konnte, könnten die Demokraten auf einen Vize aus ihrer Partei beharren. Ebenfalls abzuwarten bleibt, wie die Basis der Fünf Sterne die Ausrichtung der neuen Koalition bewertet. Sie sollen über eine Online-Plattform letztendlich darüber abstimmen. Auch das könnte eine Hürde für die neue Regierung werden. Lega-Chef Matteo Salvini hat sich in der Zwischenzeit von seinen Anhängern verabschiedet. Für ihn bliebe zunächst nur die Oppositionsbank, zumindest erstmal. Die neue Koalition aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten bezeichnete er als von Brüssel, also der EU, eingefädelt. Ohne Zukunftsaussichten. Ich bin nicht dafür geboren, ein unterdrücktes Volk anzuführen, das den Befehlen von jemandem untersteht. Italien hat das nicht verdient. Ihr könnt versuchen zu überleben. Ein Jahr, zwei Jahre, wir rüsten uns. Dies ist kein Addio, es ist ein Wiedersehen. Auf sehr bald. Kampflos aufgeben will der Lega-Chef aber nicht. Für Mitte Oktober hat er seine Anhänger zu einer Demonstration in Rom aufgerufen.
Ja, also kampflos wird Salvini wohl nicht aufgeben, auch wenn sein Plan der Neuwahlen vorerst vom Tisch ist. Das beruhigt vorerst auch die Europäische Union, denn jetzt ist erstmal Entspannung mit Rom in Sicht. Stefan Überbach mit den Reaktionen aus Brüssel.
In Brüssel ist die Erleichterung deutlich zu spüren. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger spricht von einer guten Entwicklung und kündigte an, die neue Regierung in Rom zu unterstützen. Oettinger sagte im Südwestrundfunk:
Genau jetzt werden wir sicher bereit sein, wenn die Töne aus Rom sich ändern und wenn Europa-Bashing nicht mehr stattfindet, alles zu tun, um der italienischen neuen Regierung, wenn sie denn ins Amt kommt, ihre Arbeit zu erleichtern und damit auch zu belohnen.
Es gehe darum, die wirtschaftlichen Probleme Italiens gemeinsam zu lösen, sagte Oettinger weiter und mit Blick auf den Chef der fremdenfeindlichen Lega, Matteo Salvini.
Damit würde einem Populisten, der in der Badehose Politik macht, eine Grenze aufgezeigt.
Der Chef der europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer, sagte, es sehe danach aus, als ob das Abgleiten Italiens in rechtsextremen Populismus gestoppt werden könne.
Für Europa ist das eine frohe Botschaft.
Auch der SPD-Europapolitiker Udo Bullmann sieht das geplante Bündnis zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den italienischen Sozialdemokraten als große Chance. Damit bekomme die Europäische Union wieder einen konstruktiven Partner. Eine solche Zusammenarbeit hätte schon früher viel Unheil abwenden und den Aufstieg Salvinis verhindern können. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, die FDP-Politikerin Nicola Beer, sagte, die neue italienische Regierung müsse jetzt die Reformen angehen, die alte Regierung ständig blockiert habe. Um Europa zu reformieren, würden starke Mitgliedsländer gebraucht.
Und dieses Thema wollten wir jetzt eigentlich vertiefen, wie angekündigt, mit Guntram Wolf von der Denkfabrik Bruegel. Wir erreichen ihn jetzt nicht telefonisch, deswegen ziehen wir ein anderes Thema vor, und zwar nach London blicken wir. Diktator, Despot, Machthaber, mit diesen Titeln ist momentan Boris Johnson konfrontiert. Er ist immerhin der Premierminister der viel zitierten ältesten Demokratie der Welt. Sein Schachzug, dem Londoner Unterhaus eine Zwangspause zu verpassen, um seine No-Deal-Brexit-Pläne durchzubekommen, das hat für viel Kritik gesorgt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die Gerichte und die Opposition, aber auch Johnsons Gegner innerhalb der zerstrittenen Tory-Partei reagieren. Einen ersten Vorgeschmack dazu gab es heute schon. Imke Köhler.
So viel Drama in der Sitzungspause hat es selten gegeben. Heute ein Paukenschlag, als die Vorsitzende der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, zurückgetreten ist.
You all know and I have never sought to hide the conflict that I have felt over Brexit.
Wie Sie alle wissen, habe ich nie versucht, den Konflikt zu verheimlichen, den ich beim Brexit empfinde. Trotz des Konflikts habe ich versucht, einen Kurs für unsere Partei zu finden, der das Ergebnis des EU-Referendums anerkennt und der die Chancen für schottische Unternehmen und Sektoren nutzt und Risiken reduziert.
For key Scottish businesses and sectors.
Dass Davidson keine Unterstützerin von Boris Johnson ist und den No-Deal-Brexit rundheraus ablehnt, ist allgemein bekannt. Ihren Rücktritt begründete sie aber eher mit der Geburt ihres Sohnes. Das Familienleben habe nun Priorität. Unter Davidsons Führung sind die Konservativen in Schottland stark geworden. Im Unterhaus, wo die schottischen Tories einst nur einen Sitz hatten, sind sie nun mit 13 Abgeordneten vertreten. Insofern dürfte die Tories Davidsons Abgang schmerzen. Zurückgetreten ist heute auch Lord David Young, der bisherige Fraktionsgeschäftsführer im Oberhaus. Im Gegensatz zu Davidson legte er sein Amt aber dezidiert unter dem Hinweis nieder, dass er mit der Beurlaubung des Parlaments nicht einverstanden sei. Mit dieser Zwangspause beschäftigen sich inzwischen auch schon die Gerichte. Gina Miller, eine in Großbritannien namhafte Anti-Brexit-Aktivistin, hat eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung beantragt. In der BBC begründete sie das mit den Worten:
The grounds are quite simply that legitimate powers that sit with the Prime Minister are being used in an illegal manner.
Die rechtlichen Befugnisse, die der Premier hat, würden hier unrechtmäßig genutzt, sagt Miller. Denn die Absicht der Parlamentsschließung für 5 Wochen sei, die Arbeit des Parlaments zu behindern und ihm die Möglichkeit zu entziehen, ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit zu verabschieden.
So it's about limiting the voice of Parliament. And as a representative democracy, our view is that that is illegal.
Hier werde das Mitspracherecht des Parlaments beschnitten und das sei in einer repräsentativen Demokratie illegal, sagt Miller. Vor dem obersten Gericht in Edinburgh hat es heute bereits eine Anhörung gegeben. 75 Abgeordnete der schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten versuchen, eine einstweilige Verfügung zu erwirken, bis geklärt ist, ob die Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Die Regierung bleibt trotz der massiven Kritik dabei, dass es sich um einen normalen Vorgang handele. Das Parlament werde, wie üblich, vor der Queen's Speech beurlaubt und die sei es, um die es wirklich gehe, wie Kabinettsmitglied Michael Gove betont.
Der Premier setzt eine neue Queen's Speech an. Diese neue Queen's Speech wird die Prioritäten aufzeigen, die wir als Regierung haben und die auch das Land hat. Wir brauchen eine neue Gesetzgebung, um das Gesundheitswesen zu verbessern. Wir müssen mehr beim Thema Lebenshaltungskosten tun und wir brauchen neue Gesetze, um Verbrechen stärker zu bekämpfen. Das wird die Queen's Speech möglich machen. Das ist das, was der Premier macht.
Soweit der Bericht von Imke Köhler aus London. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur neuen Situation in Italien. Premier Conte ist ja mit einer Regierungsbildung beauftragt aus Sozialdemokraten und Fünf Sternen. Und in Brüssel hofft man jetzt auf einen Neuanfang im Verhältnis zwischen Brüssel und Rom. Das kann ich jetzt besprechen mit Guntram Wolf von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel. Guten Abend, Herr Wolf.
Ja, guten Abend.
Herr Wolf, Brüssel reagiert erleichtert, die Börsen reagieren erleichtert. Teilen Sie den Optimismus?
Ja, also es ist erstmal so, dass natürlich die Börsen erleichtert sind und Brüssel erleichtert sind und dass man natürlich sich von einer neuen Regierung mehr erhofft als von der alten Regierung. Salvini hat natürlich mit seinem Populismus, aber einem gemeinsamen Populismus, den er ja auch mit der Fünf-Sterne-Partei geteilt hat, tatsächlich viel böses Blut auch erweckt. Trotzdem, denke ich, muss man sehr vorsichtig sein. Also zunächst einmal sind natürlich viele der Probleme weiterhin da und werden auch nicht über Nacht verschwinden. Und man muss aus Brüsseler Sicht auch sehr vorsichtig sein, jetzt hier nicht auf einmal nur, weil einem die politische Orientierung des einen mehr gefällt als die des anderen, auf einmal stark parteiisch zu werden. Brüssel muss schon gerade bei der Beurteilung zum Stabilitäts- und Wachstumspakt parteipolitisch neutral urteilen. Das heißt, es sollte sich nicht leisten, die neue Regierung gnädiger zu beurteilen als die alte Regierung, wenn wir das Gleiche machen in der Haushaltspolitik.
Mhm. Also Sie haben gesagt, Probleme sind die alten, auf die kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Ich frage mich auch, woher der Optimismus, wenn mit den Fünf Sternen eigentlich auch noch die stärkste Kraft einfach eine europaskeptische Partei ist, die sich ja quasi aus einer Europafeindschaft oder zumindest Eurofeindschaft gegründet hat.
Ja, die Fünf-Sterne-Partei ist ja ein Sammelsurium, eine Protestpartei, die sehr stark auch tatsächlich von den Parteimitgliedern getrieben ist. Die Parteimitglieder sollen ja jetzt auch abstimmen über die neue Regierung, ob diese neue Regierung überhaupt aus ihrer Sicht wünschenswert ist. Es gibt sicherlich einen euroskeptischen Flügel, es gibt aber auch einen starken sozialpolitischen Flügel in dieser Partei, wollen also auch mehr Sozialpolitik erreichen. Es gibt aber auch in dieser Partei natürlich eine große Unzufriedenheit mit den letzten 14 Monaten, in denen sie letztendlich die zweite Geige hinter Salvini gespielt haben. Und gerade in der Migrationspolitik sieht die Partei das eben doch, also die Fünf-Sterne-Partei ist eben doch ganz anders als die Liga. Also insofern, wie die sich am Ende orientieren werden, das werden wir mal sehen. Ich habe das Gefühl, dass das Proeuropäische durch die PD, also die Sozialdemokraten, reinkommt und die Regierung insgesamt deswegen doch proeuropäisch ist. Aber die Zustimmung muss kommen.
Hm. Dann gucken wir mal die einzelnen Problemfelder an. Der Haushaltsstreit zum Beispiel, jetzt im kommenden Oktober muss Italien wieder einen neuen Haushalt vorlegen. Haushaltskommissar Oettinger in Brüssel hat davon gesprochen, man müsse der italienischen Regierung da entgegenkommen. Wie könnte das denn aussehen?
Ja gut, also daran störe ich mich ein bisschen. Natürlich muss man Italien entgegenkommen und natürlich sind die Haushaltsregeln zu eng und sollten auch flexibel ausgerichtet werden. Aber man kann denen nicht entgegenkommen, nur weil sie jetzt proeuropäisch sind und vielleicht sogar eine linke Partei in der Regierung ist, nicht eine rechte Partei in der Regierung. Also so kann man aus Brüssel nicht Politik machen. Das sind immerhin noch nationale, souveräne Staaten. Beim Entgegenkommen, was man konkret machen kann, ich meine, natürlich werden die Regeln flexibel interpretiert. wurden sie in den letzten Jahren ja schon. Und ich denke, diese Flexibilität kann man aufrechterhalten. Aber ich würde jetzt sehr vorsichtig sein, da auf einmal wahnsinnige Zugeständnisse zu machen, die dann von Salvini natürlich populistisch ausgeschlachtet werden und wo Salvini dann sagen wird, ja, hört mal zu, ihr werdet aus Brüssel regiert, wir haben unsere Souveränität verloren. Das ist ja genau das Thema, dass er die Seite, die er dann anschlagen wird und wo er dann die nächste Wahl mitgewinnen möchte.
Und ist diese Ungleichbehandlung dann nicht auch nochmal Wasser auf die Mühlen der Europaskeptiker in anderen Ländern?
Genau, also ich denke, genau das ist eben die Gefahr. Es ist nicht nur in Italien eine Gefahr, es ist überall eine Gefahr. Brüssel muss flexibel interpretieren, muss die wirtschaftlichen Umstände interpretieren, muss natürlich nicht eine Austeritätspolitik verfolgen. Brüssel kann aber nicht parteipolitisch seine Entscheidungen begründen. Das geht nicht.
Was heißt dann genau flexibel interpretieren?
Ja, also ich sag mal so, zum Beispiel die Regel zu den Staatsschulden, dass der Staatsschuldenstand jedes Jahr um mehrere Prozentpunkte fallen muss, ist eine Regel, die de facto nicht umsetzbar ist und die tatsächlich auch in den letzten Jahren flexibel gehandhabt wurde, ausgehebelt wurde in gewisser Weise auch. Das wurde bewusst entschieden. Da gibt es allgemeine Unterstützung für, auch einfach weil die andere Regel nicht funktionieren kann. Und das wird breit angewandt über in allen Ländern inzwischen der EU. Und das kann man weiter aufrechterhalten und flexibel machen. Da muss man jetzt nicht zurückkommen und sagen, jetzt setzen wir diese Regel aber knallhart durch. Diese Regel ist nicht praktikabel.
Dann gucken wir noch mal aufs andere Problemfeld, Herr Wolf, nämlich die Migration. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Fünf-Sterne-Bewegung jetzt diese strikteren Regeln lockern wird, die sie jetzt eigentlich gerade mit der Lega in der vorherigen Regierung mitgetragen hat?
Ja, also da weiß ich jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist. Die verhandeln ja immer noch das genaue Programm. Richtig ist schon, dass die Sozialdemokraten natürlich sehr, sehr erbost waren über die Politik von Salvini und sie für grundfalsch halten und auch einen klaren Akzent da setzen wollen. Und die Fünf-Sterne-Bewegung, die ja eigentlich in Süditalien sehr stark ist und da auch das Migrationsthema natürlich direkt mitbekommt, ist eigentlich auch nie wirklich glücklich gewesen mit der Politik Salvinis. Also insofern glaube ich schon, dass am Ende bei dem Migrationsthema wir doch versuchen werden, in Italien einen anderen Stil hinzukriegen. Und da ist vielleicht dann auch ein Ansatz für Europa. Also die Reform des Dublin-Vertrages ist sicherlich ein großes Thema. Kann man, und das hat ja auch Ursula von der Leyen schon gesagt, dass sie das nicht verstanden hat, wie Dublin funktioniert und dass sie denkt, dass es geändert werden muss, können wir da in Europa insgesamt nochmal einen Deal hinkriegen, die Migrationspolitik doch ein bisschen breiter und europäischer aufzustellen und eben nicht die Hauptlast bei den Grenzländern im Mittelmeer liegen lassen.
Sagt Guntram Wolf, Direktor von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel. Vielen Dank, Herr Wolf, und schönen Abend.
Ja. Vielen Dank.
Der Deutschlandfunk, 23.28 Uhr, das war der Tag. Es ist gerade mal 2 Monate her, da hatte US-Präsident Donald Trump bereits einem Militärschlag gegen den Iran zugestimmt, dann aber doch kurzfristig wieder abgeblasen. Jetzt haben die Amerikaner ihre Marinemission in der Straße von Hormuz gestartet, mit Unterstützung Großbritanniens, Australiens und Bahrains. Die EU-Staaten halten sich dabei noch zurück, auch weil die jüngsten Zeichen im Iran-USA-Konflikt etwas auf Entspannung standen. Zumindest so die Botschaft vom EU-Außenministertreffen in Helsinki. Von dort Bettina Klein.
Die Ereignisse rund um den G7-Gipfel in Biarritz haben offenkundig einiges verändert. Die Initiative von Emmanuel Macron für einen Besuch des iranischen Außenministers dort und für neue Gespräche, die angedeutete Dialogbereitschaft auch von Donald Trump, sie werden als positive Zeichen gewertet, so vage die Signale auch sein mögen.
I think it's too early to say what will be the results, but I think it's very important that these initiatives exist and I want to thank President Macron for for his activity on this issue.
Es ist zu früh zu sagen, was daraus wird, meinte etwa der finnische Außenminister Kaikkonen heute für die derzeitige EU-Ratspräsidentschaft. Aber diese Initiative sei sehr wichtig und er danke Präsident Macron dafür. Ähnlich auch der deutsche Außenminister Heiko Maas.
Wir begrüßen das, was auf dem G7-Gipfel in Biarritz als Ergebnis festgehalten worden ist, nämlich dass es mehr Dialogbereitschaft auf den Seiten der Vereinigten Staaten gegeben hat. Es geht darum, das jetzt zu operationalisieren und dafür zu sorgen, dass jeder einen Beitrag leistet, auch der Iran, der zur Deeskalation in der Region führt.
Deutschland hatte eine Beteiligung an der Operation Sentinel abgelehnt, mit der Begründung, man wolle sich nicht an der Strategie des maximalen Drucks der USA auf den Iran beteiligen. Heiko Maas hatte stattdessen eine EU-Beobachtermission für den Persischen Golf ins Spiel gebracht. Doch auch diese Idee müsse man nun vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen sehen, so der deutsche Außenminister heute in Helsinki.
Wir werden das auch bewerten müssen im Lichte der Ergebnisse des G7-Treffens in Biarritz. Alles, was zur Deeskalation beitragen kann, ist jetzt hilfreich.
Im Klartext, auch eine solche Beobachtermission könnte in der Öffentlichkeit derzeit als falsches Signal verstanden werden. Sowohl an den Iran als auch an das Weiße Haus. Angesichts vorsichtiger Zeichen für eine mögliche Entspannung. Zumal beide Regierungen auch innenpolitisch unter Rechtfertigungsdruck stehen. Wer sich an einer solchen EU-Mission beteiligen könnte, ist ohnehin offen. Mehrere Staaten sprachen sich zwar grundsätzlich dafür aus, verweisen aber auch auf die rechtlichen und politischen Fragen, die vor einem solchen Mandat noch zu klären sind. Wie auch immer, die bestehende Atomvereinbarung mit dem Iran soll aus Sicht der EU weiter erhalten bleiben. Sollte es gelingen, ein besseres Abkommen auszuhandeln, wird die EU natürlich nicht im Wege stehen. So konnte man die Außenbeauftragte heute interpretieren, die maßgeblich für die heutige Atomvereinbarung verantwortlich war.
If on the basis of that further work can be done, on the basis of mutual understanding and respect, in a cooperative manner, we will always be there to accompany and support this approach.
Wenn da mehr gemacht werden kann, auf der Basis des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit, dann, so versicherte Federica Mogherini, werden wir dabei mitgehen und es unterstützen. Eine sehr unmissverständliche Aussage kam von Heiko Maas heute zum Thema hybride Bedrohung. Die Außen- und Verteidigungsminister sprachen beim Mittagessen gemeinsam darüber. Mit einem Wort, Europa ist bei weitem noch nicht da, wo es sein sollte. Die Bedrohung erfolgt auf vielerlei Wegen und ist oft schwer zuzuordnen. Cyberattacken, gezielte Desinformation oder auch Angriffe mit chemischen Substanzen, wie seinerzeit im britischen Salisbury, sie sind nur einige der Angriffsformen, gegen die Europa sich zur Wehr setzen muss. Die Kooperation mit der NATO gilt dabei bereits als zentral, aber auch die EU-Staaten untereinander brauchen mehr Koordination und Abstimmung, zumal vieles nationaler Hoheit unterliegt.
Und damit kommen wir zu den Kurznachrichten. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hat bei seinem Antrittsbesuch in Berlin nicht um Schuldenerleichterung gebeten. Isabel Reifenrath.
Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel sagte er, sein Land werde seine Finanzziele für 2019 und 2020 einhalten. Mitsotakis versprach, dass die neue griechische Regierung weitreichende Reformen umsetzen wird, um Griechenland aus einer 10-jährigen Wirtschaftskrise herauszuführen.
Ich hoffe, ich werde auch derjenige sein, der mein Land endgültig aus der Krise herausführen kann, sodass Griechenland wieder eine führende Rolle in Europa spielen darf.
Der griechische Ministerpräsident dankte für die anhaltende Unterstützung des deutschen Volkes. Mitsotakis will das Wirtschaftswachstum in Griechenland durch Steuersenkungen ankurbeln. So hofft er, die Schulden seines Landes leichter zurückzahlen zu können. Außerdem wirbt er für deutsche Investitionen in seinem Land. Merkel sendete ein positives Signal. Sie sagte, sie werde sich dafür einsetzen, die wirtschaftlichen Reformen für Griechenland leichter erfüllbar zu machen. Merkel lobte die neue griechische Regierung und sagte, sie werde auch das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei mit Leben erfüllen, indem sie den legalen Austausch von Flüchtlingen in Griechenland und in der Türkei verstärken wird. Mitsotakis versprach, alles zu tun, um mehr Flüchtlinge in Richtung Türkei zurückzuführen. Merkel und Mitsotakis kündigten eine gemeinsame Konferenz Anfang 2020 an. Die beiden wollen dann über Investitionen, vor allem im Bereich Klimaschutz, sprechen. Griechenlands neuer Ministerpräsident Mitsotakis ist seit Juli im Amt. Er hat heute seinen Antrittsbesuch in Berlin absolviert.
Einen Monat nach der tödlichen Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof wird der Tatverdächtige vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Heike Borufka.
Der 40-Jährige, der vor gut 4 Wochen im Frankfurter Hauptbahnhof einen 8-jährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben soll, muss in die Psychiatrie. Das Frankfurter Amtsgericht hat heute einen entsprechenden Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann leidet laut Staatsanwaltschaft unter Schizophrenie. Deshalb sei er vermutlich vermindert schuldfähig. Zu dem vorläufigen Schluss kam ein Sachverständiger, der den Beschuldigten in der Untersuchungshaft besucht und begutachtet hat. Der 40-Jährige hatte seit 2006 vollkommen unauffällig in der Schweiz gelebt. Wenige Tage vor der Tat in Frankfurt soll er seine Nachbarin und seine Ehefrau bedroht haben und anschließend geflüchtet sein. Der Polizei sagte er, er habe 2 Nächte lang auf der Straße geschlafen. Wie und warum er zum Hauptbahnhof fuhr, wisse er nicht mehr.
In Spanien wurde ein mutmaßlicher islamischer Terrorist festgenommen, Marc Dugge.
Die spanische Polizei hat einen mutmaßlichen Dschihadisten festgenommen, der von den deutschen Behörden gesucht wurde. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Marokkaner. Er wurde in der Stadt Elda in der Nähe von Alicante gefasst. Konkret wird dem Mann Dokumentenfälschung, Steuerhinterziehung und Betrug vorgeworfen. Er soll Teil einer Terrorzelle gewesen sein, die von Deutschland aus operierte. Ihr Ziel war offenbar, neue Anhänger für die Terrorgruppe IS zu rekrutieren und Attentate in Europa zu verüben, darunter eines in Paris im Dezember 2016. Die Polizei konnte das damals allerdings verhindern. Die spanische Polizei hatte schon damals zu der Gruppe ermittelt. 2 ihrer Mitglieder konnten 2017 festgenommen werden. Dem Marokkaner gelang allerdings die Flucht. Er tauchte in Deutschland unter und setzte sich illegal nach Spanien ab. Die deutsche Justiz hatte deswegen einen europäischen Haftbefehl ausgestellt. Jetzt ging er der spanischen Polizei ins Netz. Der Mann hatte der Polizei zufolge geplant, längerfristig in Spanien zu bleiben und ein unauffälliges Leben mit vielen Vorsichtsmaßnahmen geführt.
Die sich abschwächende Konjunktur in Deutschland hinterlässt erste Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Augustzahlen von Wolfram Welzer.
2.319.000 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet, entsprechend einer Quote von 5,1%. Das waren 44.000 Arbeitslose mehr als im Juli, was allerdings für einen August normal ist. Und doch sieht die Bundesagentur für Arbeit darin leichte Spuren der konjunkturellen Schwächephase, wie es Behördenchef Detlef Scheele ausdrückte. Im Vergleich der Bundesländer stand Bayern mit 2,9% am besten da, Bremen mit 10,3% am schlechtesten. Während die Arbeitslosigkeit auch im Jahresvergleich kaum mehr gesunken ist, steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland noch immer deutlich. Und zwar im Vergleich zum Vorjahr um gut 500.000, so Scheele.
Wir waren mal bei mehr Jahresabstand bei 750.000, aber das ist immer noch eine ordentliche Zahl, was den Arbeitsplatzzuwachs angeht. Das Beschäftigungswachstum hält damit an, aber hat etwas an Schwung verloren.
Die Unterbeschäftigung, die auch Menschen mit berücksichtigt, die zum Stichtag Mitte des Monats krank in Schulungen oder anderen Maßnahmen waren, lag bei 3,2 Millionen und damit um 900.000 höher als die Zahl der laut gesetzlicher Definition Arbeitslosen.
An der Wall Street hat der Dow Jones heute zugelegt. Der US-Leitindex gewann 1,3% auf 26.362 Punkte. Der Tag an der deutschen Börse jetzt von Sebastian Schreiber.
Die Sorge vor einer Rezession, immer neue Handelsstreitigkeiten und der Austritt Großbritanniens aus der EU. All das sorgt an den Finanzmärkten für große Verunsicherung. Dass sich in Italien eine neue Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten anbahnt, ist da ein Signal der Stabilität, das die Märkte beflügelt. Nicht nur an der Mailänder Börse legten die Kurse deutlich zu, auch am Frankfurter Parkett können sich fast alle Unternehmen verbessern. Der DAX schloss heute bei 11.838 Punkten, ein Plus von 1,18%. Einzig der Immobilienkonzern Vonovia musste Verluste hinnehmen. Die Diskussion um einen Mietendeckel in Berlin belastet das Unternehmen schon seit Tagen. Denn werden die Mieten in der Hauptstadt wirklich begrenzt, würde das Vonovia Millionen kosten. Der Immobilienkonzern verliert heute knapp 1,8%. Ähnlich geht es der Deutschen Wohnen im MDAX, im Barometer der mittelgroßen Unternehmen, verlieren Papiere der Deutschen Wohnen 0,8%. Tagesgewinner im DAX ist ThyssenKrupp, fast 3,4% ging es nach oben. Für den angeschlagenen Stahlkonzern ist das ein gern gesehener Aufwind, denn zuletzt ging der Kurs auf Talfahrt. Der Wert näherte sich dem niedrigsten Stand seit 16 Jahren. ThyssenKrupp droht deshalb gar der Abstieg aus dem DAX. Konzernchef Kerkhoff ist dabei, das Unternehmen kräftig umzubauen. Die lukrative Fahrstuhlsparte soll an die Börse gebracht oder verkauft werden.
Die Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk, 23 Uhr, gleich 40 Minuten. Waldsterben 2.0, so nennen Naturschutzverbände momentan den Zustand deutscher Wälder. Nach dem sauren Regen in den 80er Jahren jetzt also die anhaltende Trockenheit und Hitze, also der Klimawandel. Der schlägt sich in unseren Wäldern am sichtbarsten wider. Mehr als 100.000 Hektar Wald sollen durch Stürme, Dürre und Schädlinge zerstört worden sein. Um Rettungsmaßnahmen zu erörtern, hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner heute mit diversen Interessengruppen getroffen. Der Alarmbegriff Waldsterben wird da aber gar nicht so gerne gehört, wie Stefan Detjen berichtet.
Es ist ein Krisentreffen in dramatischer Lage. Im zweiten Dürresommer in Folge ist das Leiden der Wälder in ganz Deutschland unübersehbar. Forst-, Natur- und Waldbesitzerverbände schlagen Alarm heute im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Wir haben eine Zäsur draußen im Wald,
sagt Ministerin Julia Klöckner. Schon im Vorfeld des Treffens hatten Forstverbände und Waldbesitzer in ersten Schadensbilanzen ein erschreckendes Bild vom Zustand der Wälder gezeichnet.
Keiner von uns hätte sich das Ausmaß in der Größenordnung überhaupt vorstellen können,
sagt etwa Hans-Georg von der Marwitz, Präsident des Dachverbandes der Waldbesitzer und CDU-Bundestagsabgeordnete.
Es wird noch sehr viel mehr an Dramatik auf uns zukommen, weil es eben nicht nur ein Fichtensterben ist, sondern dass alle Baumarten in Größenordnung betroffen sind. Und was besonders beeindruckend ist, dass es vor allem alte Baumbestände sind, die abgängig sind.
An der Seite der Landwirtschaftsministerin spricht auch der Waldökologe Andreas Bonte von Schäden historischen Ausmaßes.
Da sind wir tatsächlich in Größenordnung von dem größten Schadereignis seit 70 Jahren, also seit dem Ende des Weltkriegs. Und das zeigt im Grunde eigentlich diese Brisanz und letztendlich auch die Einzigartigkeit jetzt der entsprechenden Situation.
Der Leiter des Thünen-Instituts für Wald und Fischerei, einer dem Bundeslandwirtschaftsministerium nachgeordneten Forschungseinrichtung des Bundes, empfiehlt ein gezieltes und umfassendes Umsteuern. Nötig sei es auch, rasch Bäume nachzupflanzen, um eine Bodenerosion zu verhindern. Andere Ökologen dagegen raten, menschliche Eingriffe in den Wald zu minimieren und der natürlichen Waldentwicklung Raum zu lassen. Julia Klöckner bekam bei ihrem Treffen mit den Fachverbänden und Experten heute unterschiedliche Einschätzungen und Empfehlungen zu hören.
Ich kann Ihnen sagen, für was ich stehe, für Standort- und klimaangepasste Mischwälder. Wir müssen Pflanzungen, Neuanpflanzung, Wiederbewaldung und Naturverjüngung miteinander in Verbindung bringen, mit der Natur arbeiten. Und deshalb müssen wir auch schauen, wenn Fichte auf Fichte folgt, haben wir weitere Probleme. Also brauchen wir auch eine gewisse Steuerung.
Ebenso wie die Waldbesitzer und Holzwirtschaftsverbände sieht Klöckner es als vorrangigste Aufgabe an, abgestorbene Bäume aus den Wäldern zu entfernen. An Setzlingen für Nachpflanzungen mangele es nicht, versichert Klöckner. Bei Finanzminister Olaf Scholz hat sie die Freigabe von 500 Millionen Euro aus dem Klimafonds des Bundeshaushalts beantragt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll Bundeswehrkapazitäten für logistische Hilfe bei den Waldarbeiten bereitstellen. In manchen Regionen muss auch das Personal in den Forstämtern wieder aufgebaut werden. In vielen Bundesländern galt jahrelang ein Einstellungsstopp. Förster und Waldarbeiter werden nun wieder als Retter in der Klimakrise gebraucht.
Die Wälder werden nicht per se sterben. Ich möchte auch den Begriff überhaupt nicht verwenden, weil die Wälder werden sich verändern,
sagt der Waldökologe Andreas Bonte. Für die nötigen Nachpflanzungen müssten Baumsorten erforscht werden, die sich in südlicheren Klimazonen bewährt haben. Ökonomische Ansprüche an den Wald müssten überprüft, Wasser- und Bodenschutz verstärkt werden. Einhellig sprechen die Forstexperten von einer Generationenaufgabe.
Von einer Beziehungskrise war die Rede zwischen Bundesminister Altmaier und seinem Ressort der Wirtschaft. Seine jüngst vorgestellte Industriestrategie kam nicht gut an. Der Mittelstand, das viel zitierte Rückgrat der deutschen Wirtschaft, spielte darin kaum eine Rolle. Das will Altmaier jetzt nachholen und diese Beziehungskrise kitten. Und zwar auf einer Mittelstandsreise mit Mittelstandsstrategie. Theo Gers begleitet den Wirtschaftsminister.
Freut mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf.
Schön, dass Sie da sind.
Und ich bin sogar ein alter Kunde von Ihnen.
Das ist gut zu hören.
Ja. Ich hatte mal eine Wohnung gemietet und da beschwerte sich der Nachbar immer über das laute Fernsehgeräusch, okay, weil die Wände so dünn waren. Ja. Und damals gab es Kopfhörer mit einem 10 Meter langen Kabel.
Heute geht es auch ohne Kabel.
Peter Altmaier zu Besuch bei Sennheiser in Wennebostel bei Hannover. Artig wird der Wirtschaftsminister begrüßt von Daniel und Andreas Sennheiser, die das Unternehmen in dritter Generation führen. 2800 Mitarbeiter, davon die Hälfte in Deutschland, produzieren Kopfhörer, Mikrofone, Lautsprecher, sorgen für 710 Millionen Euro Umsatz. Sennheiser zeigt, Mittelstand, das sind nicht nur kleine, familiengeführte Unternehmen, sondern es sind gerade in Deutschland auch viele Weltmarktführer, die in ihrer jeweiligen Nische ganz vorne mitspielen und, ging es nach Altmaier, diese weltweit einzigartige Stärke noch ausbauen sollen. Das will Peter Altmaier mit seiner neuen Mittelstandsstrategie erreichen.
Mir kommt es darauf an, dass wir konkrete Schritte machen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ein mittelständischer Unternehmer, der heute aus dem Familienvermögen 20 Millionen Euro investiert in eine Investition, die sich über 10, 15, manchmal sogar 20 Jahre rentieren soll, der möchte wissen, wie die Rahmenbedingungen in diesen 15 bis 20 Jahren sind. Für Sozialabgaben, für steuerliche Belastungen und auch natürlich für Energiekosten.
Und so unterzieht Peter Altmaier seine neue Strategie gleich mal einem Praxistest bei Sennheiser.
Investition, und Sennheiser ist ein schönes Beispiel, wir investieren 8,5% vom Umsatz in Forschung und Entwicklung, muss honoriert werden hier in Deutschland.
Verlangt Andreas Sennheiser und kann dem Konzept Altmaiers Gutes abgewinnen. Beispiel Steuern. Altmaier will nicht nur den Soli für alle abschaffen, er will eine umfassende Unternehmenssteuerreform. Einbehaltene Gewinne, mit denen ein Unternehmer Investitionen aus eigener Tasche finanziert, sollen nur noch mit 25% besteuert werden. Heute sind es knapp 30. Hinzu kommen zahlreiche Detailregelungen. Gewerbesteuerzahlungen sollen bei der Einkommensteuer angerechnet werden, Finanzämter niedrigere Zinssätze erheben und über allem schweben ein Steuer- und Abgabendeckel. Die Steuerbelastung soll 45% nicht überschreiten, bei den Sozialabgaben soll bei 40% Schluss sein. Dazu kommen Erleichterungen für die Fachkräfteeinwanderung, flexiblere Arbeitszeiten und natürlich der Bürokratieabbau. Auch das kommt bei Unternehmern wie Andreas Sennheiser an. Er mahnt:
Gesetzgebung. Da ist unser Anliegen, dass sinnvoll reguliert wird. Es ist ein Spagat, aber nicht jede Kleinigkeit im Leben muss reguliert werden.
Die Botschaft ist angekommen. Altmaiers Konzept enthält ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz. Es soll Kosteneinsparungen vor allem für kleine Firmen von über 1 Milliarde Euro bringen. Aber der Wirtschaftsminister kann sich auch mehr vorstellen. Kürzere Aufbewahrungsfristen im Steuerrecht, weniger Meldepflichten beim Mindestlohn oder auch eine Begrenzung der Auftraggeberhaftung, wenn Unternehmen Subunternehmen beschäftigen. Vieles davon ist aber mit dem Koalitionspartner SPD nicht zu machen, weiß auch Altmaier. Doch er bleibt unverdrossen, zumal er auch im Abwehrkampf steckt. Die SPD will die Vermögensteuer wieder aufleben lassen und die Unternehmenshaftung einführen. Beides lehnt Altmaier strikt ab. Und so steht es auch in seinem Papier.
Rund 100 Tage ist der neue ukrainische Präsident Zelensky im Amt. Ein ehemaliger Schauspieler, der im Fernsehen bereits den Präsidenten gespielt hat. Aber auch in der Realität scheint er seine Rolle auszufüllen. Mit seiner komfortablen Regierungsmehrheit hat er seine Wunschregierung zusammengestellt. Florian Kellermann.
Der neue ukrainische Ministerpräsident hat einiges mit Präsident Zelensky gemeinsam. Er ist jung, gerade mal 35 Jahre alt. Und er hat vor seinem Amtsantritt kaum eine Rolle gespielt in der ukrainischen Politik. Oleksiy Honcharuk stellte sich im Parlament vor allem mit einem wirtschaftspolitischen Programm vor. Er wolle dafür sorgen, dass die Kreditzinsen sinken und so Investitionen leichter würden. Und er wolle die Monopole der Superreichen, der sogenannten Oligarchen, aufbrechen. Sehr lange sind viele davon ausgegangen, sie könnten den Staat dazu missbrauchen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Das werden wir beenden. Auch auf dem Energiesektor und bei Infrastrukturprojekten wird es Konkurrenz geben. Die Ukraine wird danach streben, sich so schnell wie möglich in den Energiemarkt der Europäischen Union zu integrieren. Honcharuk ist Jurist mit Erfahrung vor allem im Wirtschaftsrecht. Er engagierte sich für die Rechtssicherheit von Investoren. Ein wichtiges Thema in der Ukraine, wo Unternehmer immer wieder von Betrügern um ihr Eigentum gebracht werden, mithilfe korrupter Richter. Vor 5 Jahren wurde Honcharuk Berater des damaligen Umweltministers. Die Nähe zu diesem Politiker warfen ihm seine Kritiker vor. Der Minister musste wegen eines Korruptionsskandals von seinem Amt zurücktreten. Auch Präsident Volodymyr Zelensky sprach bei der ersten Parlamentssitzung. Jetzt kann unser Land endlich in den fünften Gang schalten und sich verändern. Ich freue mich, dass wir jetzt ein Parlament haben, das wirklich arbeiten will. Es wird sich nicht mit Populismus aufhalten, sondern reale Reformen umsetzen. Das erwarten die ukrainischen Bürger und die ganze zivilisierte Welt. Zelensky wiederholte die beiden zentralen Punkte seines Wahlkampfs. Er wolle den Krieg im Donezk-Becken beenden und die Korruption bekämpfen. Im neuen Kabinett gibt es neben Ministerpräsident Honcharuk weitere junge Politiker, die als pro-westliche Reformer gelten können. In seinem Amt geblieben ist dagegen der umstrittene Innenminister Arseniy Avakov. Präsident Zelensky begründete dies mit dessen Erfahrung. Doch Vertraute von Avakov sind in verschiedene Korruptionsskandale verstrickt. Darüber hinaus unterstützt Avakov eine Reihe ultranationalistischer Gruppierungen. Nicht alle Experten loben die neue ukrainische Regierung dafür, dass ihr so viele junge, unerfahrene Politiker angehören. So der Politologe Volodymyr Volja. Meiner Ansicht nach hat sich Zelensky hier eine gehorsame Regierung zusammengestellt, ein Kabinett, das seine Anweisungen befolgt. So eine sogenannte Expertenregierung hat auch den Vorteil, dass er sie leicht austauschen kann, wenn sie enttäuscht. Er kann die Verantwortung auf sie abwälzen. Die meisten Ukrainer sind allerdings nach wie vor optimistisch. Fast zwei Drittel halten die Politik von Zelensky, der inzwischen 100 Tage im Amt ist, für richtig.
Ab wann ist man ein Rassist? Wie oft kann man sich rassistisch äußern, bis man als solcher gilt? Das sind die Fragen, die über dem Fall Tönjes stehen. Der Aufsichtsratschef von Bundesligist Schalke 04 hatte Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren, so Tönjes. Dann würden, Zitat, die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel wird, Kinder zu produzieren, Zitat Ende. Die Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes hat nun entschieden, diese Aussage sei rassistisch, Tönjes aber kein Rassist. Maximilian Rieger.
Nach Ansicht der DFB-Ethikkommission war die Aussage von Tönjes rassistisch und nicht vereinbar mit den Werten des DFB. Sein Satz sei geeignet, rassistisches Gedankengut an anderer Stelle zu unterstützen, heißt es in einer Stellungnahme. Das vierköpfige Gremium, in dem kein Mensch mit sichtbarem Migrationshintergrund sitzt, erhebt trotzdem keine Anklage vor dem DFB-Sportgericht. Tönjes habe überzeugend vermittelt, kein Rassist zu sein, sagte der Vorsitzende Nikolaus Schneider dem Deutschlandfunk.
Es ist ein Grundsatz in der Ethik, dass wir zwischen dem, was ein Mensch sagt, und der Person des Menschen unterscheiden. Und die Kommission hat sich davon überzeugen lassen, dass Herr Tönjes bisher völlig anders unterwegs war. Und es sind keine Äußerungen von ihm vorher bekannt, die so waren. Und wir gehen davon aus, dass auch keine weiteren so erfolgen werden.
Die Untersuchung der Kommission dauerte mehr als 2 Wochen. Laut Schneider habe man nicht nur Tönjes befragt, sondern auch mit seinem Umfeld gesprochen, zum Beispiel mit dem Schalke-Ex-Spieler Gerald Asamoah, der in Ghana geboren wurde. Zudem habe die Kommission sich von Tönjes belegen lassen, dass diese entwicklungspolitische Projekte in Afrika unterstützt habe. Das bewog die Kommission, das Verhalten von Tönjes zu missbilligen, ihn aber nicht weiter zu bestrafen, so Schneider.
Der Erwartung, dass Herr Tönjes sich im Rahmen der Antirassismuskampagne des DFB gegen Rassismus einsetzt. Das ist nicht nur wishful thinking, sondern Herr Tönjes hat sich schon mit Kakao in Verbindung gesetzt. Da ist schon etwas geschehen und das wird auch so öffentlich erkennbar werden.
Wie genau diese Kampagne mit Kakao, dem Integrationsbeauftragten des DFB, aussehen wird, beantwortete der DFB zunächst nicht. Die Debatte über den Rassismus im deutschen Fußball müsse auf jeden Fall weitergeführt werden, sagte der Kommissionsvorsitzende Schneider. Er sei sicher, dass Tönjes dabei eine wichtige Rolle spielen werde und dass die Aussage von Tönjes wirklich nur ein einmaliger Ausrutscher war.
Ich kann mir das nur so erklären, dass er sowas wie Bierzeltatmosphäre bei einem Handwerkertag in Paderborn herstellen wollte. Und das ist gründlich misslungen.
Soweit der Beitrag von Maximilian Rieger. Und jetzt schaut Dietmar Reiche für uns schon mal in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen.
In Italien soll es eine neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten geben. Das sei eine gute Nachricht für das Land selbst und auch für Europa, findet die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Denn die neue Koalition wird hoffentlich dafür sorgen, dass Italien nicht durch immer neue Schulden machen noch tiefer in die Krise schlittert. Der Reutlinger Generalanzeiger mahnt eine Modernisierung des Landes an. Nicht die Flüchtlinge sind das große Problem, sondern die Wirtschaftsmisere. Die Europäische Union sollte alles tun, um entsprechende Reformen Italiens zu unterstützen. Der Mannheimer Morgen konstatiert, Rechtspopulist Salvini ist vorerst gestoppt. Man sollte sich allerdings keine zu großen Hoffnungen über einen Neuanfang in Rom machen. Dass die neue Regierung das Ende der Legislaturperiode erreicht, ist so gut wie ausgeschlossen. Der Albtraum Salvini ist gebannt, aber nur für jetzt. Mit Blick auf die Migrationspolitik meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung, um endlich zu dauerhaften Lösungen zu kommen, braucht es mehr als einen Regierungswechsel in Rom. Ministerpräsident Conte hat jetzt davon gesprochen, dass Italien eine neue Menschlichkeit in der Politik bekomme. Das ist vielleicht die größte Veränderung, die dem Land mit dem Abgang Salvinis bevorsteht. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat eine massive Aufforstung der deutschen Wälder angekündigt. Die westfälischen Nachrichten aus Münster beobachten, die Ministerin bleibt ihrem Kurs treu, bei der Zusage von Hilfsgeldern zurückhaltend zu sein. Die ehrgeizige Politikerin weiß, dass ein sorgsamer Umgang mit Steuergeldern von der breiten Öffentlichkeit gutiert wird. Doch sie sollte sich nicht verrechnen. Der Patient Wald ist so krank, dass er nicht warten kann. Die Ludwigsburger Kreiszeitung nennt konkrete Zahlen. Klöckner hofft auf eine 500 Millionen Euro aus dem Klimafonds. Die Branche spricht jedoch von über 2 Milliarden, die benötigt werden. Beim Waldgipfel Ende September droht somit massiver Streit um die Höhe der Mittel. Die Heilbronner Stimme geht auf das Ausmaß der Schäden ein. In der Region beginnen sogar die Buchen zu wanken, eine Baumart, die lange Zeit als klimastabil galt. Noch schlechter ergeht es den Kollegen aus der Nadelbaumfraktion. Die Fichte wird keine flächendeckende Rolle mehr spielen. Die Forstminister des Bundes und des Landes haben völlig recht, wenn sie größere Anstrengungen ankündigen, um dem Wald und seinen Besitzern zu helfen. Die Zeitung Die Welt appelliert, die Mittel auch für eine zielgenaue Waldforschung bereitzustellen. Eine Mahnung kann das Waldsterben in den 80er Jahren sein. Damals hatte man offenbar nicht im Detail verstanden, was in den Wäldern passierte.
Danke, Dietmar Reiche, für die Presseschau. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich danke für Ihr Interesse, wünsche eine gute Nacht. Mein Name ist Jonas Rehse.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.